Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Morgen. Ja, wenn ich so morgens aufwache, dann versuche ich eigentlich normalerweise gleich weiter zu schlafen. Dann drehe ich mich nur um und schmeiß mich so hin.
So, ja, Mahlzeit. So tickt der Faulenzer und tu nicht gut in Ulrich Schamonis Film Chapeau Klack. Der Erbe einer Hutfabrik will sich so gar nicht den Anforderungen der kapitalistischen Leistungsgesellschaft unterordnen. Ein toller, fast vergessener Film von einem Regisseur, an den wir gleich nochmal gebührend erinnern wollen. Herzlich willkommen im Kompressor. Wer bitte glaubt denn eigentlich noch an so altmodische Einrichtungen wie Tod oder Vergänglichkeit? Die Produzenten des Hollywood-Films Finding Jack, jedenfalls die glauben nicht daran, nachdem sie lange und vergeblich nach einem Hauptdarsteller für ihr Vietnam-Epos gesucht hatten, steht jetzt fest, James Dean soll die Rolle bekommen. Dass der vor fast 65 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam, kein Thema. Er wird einfach per Computergrafik ins Bild gemorpht. Was vom vermeintlichen Comeback des toten James Dean zu halten ist, Thomas Klein ist Filmkritiker und jetzt am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Klein.
Hallo.
Was bitte wird denn Finding Jack für ein Film werden und warum braucht's für diese Rolle dringend James Dean?
Das sind zwei relativ offensichtliche Schlüsselfragen. Die eine Frage, worum es da geht bei dem Film, ist relativ schnell beantwortet. Es ist eine Romanverfilmung, bei der es um die Hunde geht, die von der US-Armee am Ende des Vietnamkrieges zurückgelassen wurden. Also eine relativ abseitige, ich sag mal eine Fußnote der Geschichte, die da illustriert wird. Und die Figur von James Dean ist dann tatsächlich eine der Hauptrollen. Sehr viel mehr Details weiß man auch noch nicht. Und man weiß vor allem auch noch nicht, warum jetzt genau James Dean diese Rolle spielen soll oder so werden wird. Der untote James Dean aus dem Computer. Interessant ist auf jeden Fall, dass die Produktion von einer Firma namens Magic City Films angetreten wird. Und das ist, weiß Gott, jetzt kein großer Player in Hollywood, sondern eher so eine, ich sag mal, kleinere Bude. Insofern weiß man halt aktuell auch nicht so richtig, ob das nicht wirklich nur eher so eine Art Publicity-Gag sein soll, mit der man sich irgendwie mit dem Filmprojekt, das möglicherweise sonst wirklich niemand interessiert hätte, nochmal ins Gespräch bringen will.
Ich habe ja vorhin so keck behauptet, der würde so per Grafik ins Bild gemorpht. Ich habe keine Ahnung, wie ist denn das überhaupt technisch machbar und ist das so machbar, dass es überhaupt visuell überzeugen kann?
Also es ist ja tatsächlich so, dass, ich sag jetzt mal, wir alle lange, lange, lange Zeit geglaubt haben, dass derartige Sperenzien, James Dean, Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, werden für irgendeine neue Produktion quasi aus dem Grab geholt und auf die Leinwand geballert, dass uns das erspart bleibt, weil die technischen Möglichkeiten nicht da sind. Aber die technischen Möglichkeiten sind jetzt eben da. Und es gibt halt dieses Programm, Digitalkonzept namens Deepfake, mit der man, das kann man auch dann im Internet doch mal nachforschen, da kann man also mittlerweile wirklich jeden alles sagen lassen, jeden irgendwie nachstellen, Schauspieler spielen, Barack Obama lassen denen Sachen sagen, die er so nie gesagt hat. Und auch im Kinofilm ist es ja mittlerweile so, dass einige längst verblichene Stars, wie zum Beispiel der britische Charakterdarsteller Peter Cushing, schon aus dem Jenseits zurückgeholt worden. Bei Cushing war es dann der Star Wars-Film Rogue One. Und das Ergebnis war noch nicht so toll, aber man hat halt eben jetzt mittlerweile die Möglichkeiten, dank künstlicher Intelligenz und entsprechender Apps, auch mit wenigem Ausgangsmaterial, ein paar Videos, ein paar Fotos, tatsächlich eine sehr überzeugende, ich sage mal, Kopie des Originals als Bewegtbild erscheinen zu lassen.
Herr Klein, ist denn das jetzt bereits so eine Art Vorgeschmack auf die gängige Filmpraxis der Zukunft? Also die Frage, die sich daran anschließt, wird der Beruf des Schauspielers eigentlich dann irgendwann aussterben?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage, weil natürlich ist es so, dass die perfekte visuelle oder auch, sagen wir mal, menschenähnliche Kopie, wie man sie dann in so einem Film sieht. Das ist natürlich schon mutmaßlich sehr nah dran am Original, vielleicht sogar täuschend echt, man weiß es nicht. Aber die große Frage ist natürlich, ist das dann wirklich schon Schauspiel? Also reicht es quasi, wenn ein, ich sage jetzt mal, junger, unbekannter Schauspieler sich in so einen Motion-Capture-Suit irgendwie quetscht mit diversen Messpunkten dran und der macht dann bestimmte Bewegungen oder der hat bestimmte Mimik, die dann quasi am Rechner durch, in dem Fall James Dean ersetzt wird. Ist das Schauspiel oder ist das eigentlich nur so eine Art, keine Ahnung, Fotokopie, so eine Art Mimikrie, man tut dann so als ob. Und natürlich sind nicht nur Schauspieler auch betroffen, was es eventuell für sie bedeuten könnte, weil im Grunde genommen heißt das für jeden größeren Superstar, ich sag jetzt mal Leonardo DiCaprio, langfristig ja auch, wenn der irgendwann mal keine Lust mehr hat, wenn er vielleicht verstorben ist, keine Ahnung, wie die Vertragslage aussieht, kann es gut und gerne passieren, dass der Produzent sagt, so, wir drehen jetzt The Revenant 2 oder wir drehen jetzt, keine Ahnung, The Beach 2 und wenn der das Original nicht zur Verfügung steht, holen wir es uns halt von der Festplatte. Das finde ich auch relativ bedenklich.
Dank Computertechnik soll James Dean 64 Jahre nach seinem Tod in einem Hollywood-Film wieder auferstehen. Für uns eingeordnet hat diese Meldung der Filmkritiker Thomas Klein. Vielen Dank.
Gerne.
Die Fotografin Helga Paris hat die DDR gezeigt, wie sie wirklich war. Vor allem die Menschen in der DDR, in Kneipen, Fabriken und auf der Straße, hat sie Leute porträtiert, die sonst kaum sichtbar waren. Näherinnen, Müllfahrer oder Punks, darunter übrigens auch den heute so berühmten Berghain-Türsteher und Fotografen Sven Marquardt, damals noch leicht pausbäckiger Pubertist mit Irokesenschnitt. Anlässlich einer großen Helga Paris-Ausstellung, die ab morgen in der Berliner Akademie der Künste läuft, habe ich die 81-jährige Fotografin vor der Sendung besucht, in der Wohnung, in der sie seit 53 Jahren lebt. Diese Wohnung liegt im Herzen des Prenzlauer Bergs in einer Straße, die sich vom schmuddeligen Arbeiterbezirk zu einer schicken Adresse für Besserverdienende gemausert hat. Ich habe Helga Paris gefragt, wie sie diese radikale Veränderung erlebt hat.
Ja, das war schon alles ein bisschen heftig, was sich hier verändert hat. Vor allen Dingen, mich wundert immer so, dass hier so viele Schwangere und so viele Mütter mit, also Eltern mit kleinen Kindern. Kinderwagen. Ich kann das nicht fassen. Man sieht nicht 15-, 16-Jährige, die ziehen dann offenbar raus und kaufen sich ein Haus und dann ziehen die nächsten hier rein und brüten ihr Nest aus
und haben dann diese sehr, sehr hochpreisigen Kinderwagen, für die diese Gegend ja auch berühmt ist. Aber Sie haben nie überlegt, dass Ihnen das hier eigentlich nicht mehr wirklich Ihr Zuhause ist?
Nein, überhaupt nicht. Ich kenne so viele Leute hier in der Gegend und ich sitze oft hier in dem Kinocafé, fast jeden Nachmittag, und trinke eine Eisschokolade und dann kommen mal viele vorbei und man begrüßt sich. Und das ist wirklich, daran hat sich das überhaupt nicht geändert. Im Gegenteil, ich habe jetzt Zeit dazu. Ich kann mich der Straße mehr widmen als früher. Da hatte ich viel zu tun und jetzt genieße ich das.
Apropos früher, Sie haben Modegestaltung studiert, dann haben Sie kurz in dem von Wolf Biermann gegründeten Studententheater BRT gearbeitet, wo Sie in den 70er Jahren also auch viele Inszenierungen fotografisch begleitet haben. Aber als Fotografin sind Sie völlige Autodidaktin. Wie fing das an? Was gab Ihnen das Gefühl, das ist meins?
Ach, wissen Sie, ich habe ganz, ganz viele Fotos von meinen Tanten. Die hatten beide einen Fotoapparat und haben in den 30er, 40er Jahren sehr, sehr viel fotografiert. Diese kleinen Bildchen mit dem gezackten Rand, Sie kennen das ja noch vielleicht von Ihren Großeltern. Und die sind mir sehr ans Herz gewachsen und das waren Amateuraufnahmen und der Amateur ist der Liebhaber. Also ich habe sozusagen schon von Kindheit an diese Art der Fotografie kennengelernt und lieben gelernt. Und das hat sich dann, als ich dann anfing zu fotografieren und hier in der Nachbarschaft mich umgetan habe und das ist in mir geblieben, dass ich nur das fotografiere, was ich gerne habe.
Nun haben Sie eben vor allem Ihre Nachbarn, Müllmänner, Leute in den Kneipen fotografiert und Sie wohnen ja eben hier genau in der Windstraße und hatten das alles direkt vor der Tür. Ihre Freundin, die Lyrikerin Elke Erb, hat das mal diese Wiegenehrlichkeit genannt. Was meinte sie damit?
Tja, das, ich habe sie nie danach gefragt, ich weiß es nicht, aber doch, dass ich die Leute mit einer echten Aufmerksamkeit und oft auch Sympathie betrachte. Ich habe nie Leute fotografiert, die mir unsympathisch waren. Und das hat das natürlich gefördert, nicht, dass ich offen und zugeneigt sein konnte, zugetan.
In neueren Zeiten sprechen wir von Street Photography. Das ist ja so ein richtiges Label, was also auch in den angelsächsischen Ländern groß ist. Hatten Sie da Vorbilder? Waren das tatsächlich auch, ist das eine Art von Fotografie, die Sie auch vorher schon einfach gerne gesehen haben und der Sie möglicherweise sogar nachgeeifert haben?
Nee, kannte ich gar nicht. Also ich kannte nur diese Amateurbilder. Anderes war in der DDR ja gar nicht zu sehen. Das war ja alles doch staatskonform und Fotografie gab es in den Illustrierten, aber das war alles natürlich abgesegnet und im Interesse der Macht. Und dann gab es als einzige Zeitschrift das Magazin, wo das jeden Monat kam mit einem Akt drin. Und da gab es so kleine Reportagen manchmal. Und da habe ich dann dafür mal eine Fotoserie gemacht von über Müllfahrer. Und da gibt es auch eine Vorgeschichte. Über mir wohnte eine Familie, die hatten 4 Kinder und der Mann, der war Müllfahrer und die Frau war Fleischerin. Und da kam die Tochter mal aus der Schule und war total empört, weil der Lehrer gesagt hatte, wenn ihr euch nicht anstrengt, dann landet ihr bei der Müllabfuhr. Und da sprang die auf und hat gesagt, was bilden Sie sich ein, wie das hier aussehen würde, wenn es die Müllabfuhr nicht gäbe. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, weil wir das alles so unmöglich fanden, dass ich die Müllfahrer begleitet habe und dann auch geschrieben habe. Und das ist im Magazin veröffentlicht worden.
Sehr berühmt und dieser Tage ja auch immer wieder zu sehen ist dieses Porträt von Sven Marquardt, der ja nun Türsteher ist, wahrscheinlich der berühmteste Türsteher der Welt, selber fotografiert. Wie haben Sie den kennengelernt und woher diese Sympathie für diese Punks, die ja nun wirklich in der DDR nicht besonders gut angesehen waren?
Die Geschichte ist, dass hier in der Elisabethkirche mal ein großes Kinderfest war. Und da habe ich zum ersten Mal, die Punks sind mir da begegnet, als Gruppe. Und ich hatte Angst vor denen, weil die so martialisch Äußeres hatte mit Sticker und mit all diesen. Das muss so 80, 81 gewesen sein. Die haben mir solche Angst gemacht, weil die in einer Gruppe standen und sahen wirklich, also war zum Fürchten. Und dann natürlich dauerte es gar nicht lange, dass meine Kinder auch grüne und rote Haare hatten und die Freunde von ihnen hierher kamen. Und da habe ich erst gesehen, was das für zarte Wesen sind, wenn man ihnen einzeln begegnet ist. Zum Beispiel Power, der hatte dieses Anarchiezeichen. Dafür hätte er in den Knast gehen können. So war die Zeit damals. Und dann habe ich auf einem Foto von dem Almö, der Blonde mit den hochstehenden Haaren, da habe ich dann viel später erst entdeckt, dass der eine Zigarette in der einen Hand hat und die andere Hand hält da drunter, damit die Asche nicht auf meinen Fußboden fällt. Und das fand ich so rührend, ja.
Helga Paris, eine der großen Fotochronistinnen der DDR. Ab morgen sind viele ihrer Arbeiten in der Berliner Akademie der Künste am Pariser Platz zu sehen. Die Ausstellung läuft dort noch bis 12. Januar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Vorne mit Katrin Heise.
Für Friedenspreisträger Navid Kermani ist der derzeitige Erfolg der AfD eine Reaktion auf die Öffnung Deutschlands in den vorhergehenden Jahrzehnten. Jeder Pendelschlag in die eine Richtung bewirkt eine Bewegung in die andere, so Kermani. Deutschland sei in den letzten Jahren weltoffener und kulturell vielfältiger geworden. Allerdings polarisiere sich die Gesellschaft heute stärker als vor 10 Jahren. Kermani sprach sich dafür aus, mit AfD-Wählern im Gespräch zu bleiben. Der aufrechte Gang hat sich bei Menschen früher entwickelt als bisher angenommen. Das meldet ein Forscherteam der Universität Tübingen im Fachmagazin Nature. Untersucht wurden Fossilienfunde aus einer Tongrube im Allgäu. Im Deutschlandfunk Kultur erläuterte Teamleiterin Madeleine Böhme, was der Fund eines bisher unbekannten, fast 12 Millionen Jahre alten Affenskeletts zeige. Nämlich, dass sich diese Art bereits auf 2 Beinen fortbewegen konnte.
Wir haben 37 Knochen und Zähne und vor allen Dingen diese 37 Knochen verteilen sich auf den gesamten Körper. Wir können Aussagen machen über das Handgelenk, über den Ellbogen, über die Hüfte, über das Kniegelenk und über den Fußgelenk. Und in den Gelenken und in unserem gesamten Skelett außerhalb des Schädels, unterhalb des Schädels, da stecken ja die Merkmale drin, die uns tatsächlich von Menschenaffen unterscheiden.
Autor und Zeichner Max Beitinger ist 2020 der Preisträger des Comicbuchpreises der Bertolt-Leibinger-Stiftung. Ausgezeichnet wird er mit seinem Band Sibylla. Die Graphic Novel greift die Geschichte der Dichterin Sibylla Schwarz aus dem 17. Jahrhundert auf. Beitinger zeige, wie frisch und leichtfüßig ein biografischer Comic daherkommen könne, so die Jury. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Er wird zum 6. Mal verliehen und geht jeweils an unveröffentlichte deutschsprachige Comics, deren Fertigstellung absehbar ist. Max Beitinger arbeitet als freischaffender Illustrator in Leipzig. Japan will die Burg Shuri wieder aufbauen. Die Anlage auf der Insel Okinawa gehört seit 2000 zum Weltkulturerbe der UNESCO und war in der vergangenen Woche komplett abgebrannt. Regierungschef Abe erklärte das zur Chefsache. Katrin Erdmann.
Eine Arbeitsgruppe soll sich mit weiteren Schritten des Aufbaus befassen und das nötige Geld beschaffen. Erste Schätzungen gehen von rund 60 Millionen Euro für einen Teil des Gebäudes aus. Die Burg Shuri ist das Symbol des 1879 untergegangenen Ryukyu-Königreiches. Das Reich war zwar klein, spielte aber im ost- und südostasiatischen Seehandel damals eine bedeutende Rolle.
In den meisten deutschen Medienhäusern haben immer noch Männer das Sagen. Das geht aus einer Studie des Vereins Pro Quote hervor, die Bundesfrauenministerin Franziska Giffey heute vorgestellt hat. So betrage der Frauenanteil in den Chefredaktionen der größeren Lokalzeitungen nur 10%. Ausgewogene Machtverhältnisse wurden lediglich bei den Publikumszeitschriften ermittelt. Auch bei den 100 reichweitenstärksten Online-Medien liege der Frauenanteil in den Führungspositionen bei lediglich 30%. Der 2012 gegründete Verein Pro Quote untersucht das Geschlechterverhältnis in den Schaltstellen der Medienbranche.
Der Schwabe Roland Emmerich galt jahrzehntelang zusammen mit Wolfgang Petersen als unser Mann in Hollywood. Dabei schien Emmerich auf Weltuntergangs- und Actionfilme abonniert, in denen es möglichst viel kracht und scheppert. Zu seinen größten Erfolgen, wir erinnern uns, gehörten Independence Day, aber auch die Katastrophenfilme The Day After Tomorrow. Oder 2012, nach einigen durchwachsenen Filmen und auch einigen Flops, kommt nun sein Kriegsfilm Midway ab heute in die Kinos. Jörg Taschmann hat ihn schon gesehen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Jörg, der Film beginnt mit dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor und gipfelt in einer weniger bekannten Schlacht, nämlich der von Midway. Die war kriegsentscheidend. Wie erzählt Roland Emmerich von dieser Schlacht?
Ja, gleich mit wahnsinnig vielen Explosionen und untergehenden Schiffen, abgeschossenen Flugzeugen. Also er inszeniert Pearl Harbor wirklich als ein absolutes Untergangsszenario für die Amerikaner. Und es ist trotzdem ein so wahnsinnig konventionell und sogar reaktionärer Film geworden. Hier trifft man einfach die wahren Kerle, die echten American Heroes, die sich trotz Verletzungen, Krankheiten keinen Schlaf gönnen, es den Japsen heimzahlen wollen. Japsen natürlich in Anführungszeichen. Und all das ist wahnsinnig patriotisch. Jeder will hier sein Leben opfern. Im Mittelpunkt stehen übrigens Bomberpiloten, die eigentlich den Japanern technisch und menschlich komplett unterlegen waren, aber eben heldenhaft über sich selbst hinauswachsen.
Warum muss man im Jahr 2019 so einen Film drehen? Gibt es neue Erkenntnisse, eine neue Sicht auf die Dinge?
Eigentlich nicht. Und jetzt habe ich mich auch laufend gefragt, warum muss ich jetzt diesen Film sehen? Weil er ist thematisch und filmhistorisch wirklich ein übler Rückschritt. Und man sieht brave Ehefrauen, die in erschöpften Männern essen und trinken reichen, immer schön im Hintergrund bleiben. Es ist ein langweiliger Macho-Film über Alpha-Tiere, gespielt von Haudegen wie Woody Harrelson oder Dennis Quaid. Immerhin, das ist das einzig Positive, die Japaner werden ziemlich fair als faire Gegner dargestellt, dürfen sogar japanisch mit englischen Untertiteln reden. Und der Film ist dann am Ende auch den gefallenen japanischen Soldaten ebenso gewidmet wie den amerikanischen. Also immerhin das hat Herr Emmerich geschafft. Aber während Clint Eastwood 2006 noch zwei Filme gedreht hat, nämlich Flags of Our Fathers und Letters from Iwo Jima, wo der eine aus amerikanischer Sicht und der andere aus japanischer Gesicht diesen amerikanisch-japanischen Konflikt gezeigt hat, ist das eben hier Midway ein patriotischer Erbauungsfilm für das weiße Trumpsche Amerika. Denn die Soldaten und Helden hier sind ausschließlich White Guys, also Afroamerikaner, findet man in diesem Film zum Beispiel nicht.
Gut, also inhaltlich ganz offenbar bist du nicht überzeugt. Jetzt gilt aber Roland Emmerich ja wenigstens immer auch als Fachmann für Spezialeffekte, für wirklich ganz besondere optische Tricks und Kniffe. Ist das hier wenigstens überzeugend?
Na, mich stört ja sowieso, seitdem CGI so auf dem Vormarsch ist und irgendwie alles möglich ist, man irgendwie alles nachstellen kann. Ich finde, das hat immer so ein bisschen was von Pappmaché. Mich hat es noch nie so hundertprozentig überzeugt, ehrlich gesagt. Und er scheut hier diesen Hyperrealismus von Filmen wie Saving Private Ryan beispielsweise von Steven Spielberg, bombardiert dafür den Zuschauer eben mit Explosionen, Feuerbrünsten, untergehenden Schiffen, abgeschossenen Flugzeugen. Aber auch das ist für mich nur ein weiterer optischer Overkill. Also ich muss das so nicht sehen, aber vielleicht gibt es Fans davon.
Mir ist immer noch nicht ganz klar, warum ausgerechnet ein Europäer oder in diesem Fall ja sogar ein Deutscher so einen amerikanischen Heldenfilm dreht. Also, und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass man Emmerich vorwirft, so ein doch patriotisches Machwerk gedreht zu haben. Warum tut der Mann das?
Also ich weiß nicht, ob er irgendwie meint, er muss sich bei Amerika bedanken. Er war ja ein ziemlich unbekannter deutscher Filmemacher, der einen ganz kleinen Film gedreht hatte, nämlich das Arche-Noah-Prinzip, mit dem er dann auf der Berlinale war mit seinem Debütfilm. Und dann hat er ein paar B-Pictures gedreht. Die Amerikaner haben ihn aber nach Hollywood geholt und haben irgendwie gesehen, der Mann ist ein Handwerker, der kann sowas. Aber man sieht es ja nicht nur bei ihm, dass gerade Europäer versuchen, patriotischer zu sein als in Amerika geborene Amerikaner. Da gibt es den Fall von Michael Cimino beispielsweise mit seinen Filmen. Nur, dass er in Filmen wie Durch die Hölle gehen einfach auf einem ganz anderen Niveau ist. Das ist wirklich auch ein Meisterwerk, durchaus auch ein Film, an dem man sich reiben kann, der eben unter russischen Immigranten spielte. Aber hier bei Emmerich, der gerne in Interviews behauptet, er sei ein Grüner, und dann hier einfach so ein Propagandawerk zu drehen, in dem er sich überhaupt nicht eingebracht hat, sondern nur so ein Handwerker bleibt, so ein ausführender, ja nicht mal Filmemacher, weil als Filmemacher hat er da eigentlich überhaupt nichts zu tun und dann bleibt er einfach nur der Mann fürs Grobe. Das kann durchaus unterhaltsam sein in einigen Filmen wie Independence Day oder The Day After Tomorrow und auch mal packend, aber manchmal, wie in diesem Film beispielsweise, ist es einfach nur öde und ärgerlich.
Klare Worte von Jörg Taschmann über den neuen Film von Roland Emmerich, Midway. Wenn Sie dieses Urteil überprüfen möchten ab heute, können Sie Midway im Kino sehen. Vielen Dank.
Gern.
Zeit, über Ulrich Schamoni und S zu sprechen, denn
Es ist ein Film über die Liebe vor der Ehe. Es ist das, worüber die meisten nicht sprechen. Sie sollten es sehen. Atlas Film zeigt es endlich.
Der Berliner Filmemacher Ulrich Schamoni galt in den 60er Jahren gemeinsam mit seinem Bruder Peter als einer der wichtigsten Protagonisten des neuen deutschen Films. 1965 entstand zum Beispiel sein Film S, der erste auch kommerziell erfolgreiche Film der damaligen Neuen Welle. Doch während später Regisseure wie Fassbinder oder Alexander Kluge den großen Ruhm ernteten, wurde es um Ulrich Schamoni eher stiller. Am 9. November wäre der 1998 verstorbene Filmemacher 80 Jahre alt geworden. Anlass für eine große Retrospektive im Berliner Zeughauskino, Biotope der Frechheit, so der schöne Titel der Reihe. Mitkuratiert hat sie der Filmhistoriker Jan Gimpel. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Was war dieser Ulrich Schamoni für ein Mensch? Wie müssen wir ihn uns vorstellen?
Ja, wobei ich da sagen muss, da muss ich selbst so ein bisschen spekulieren, weil ich habe ihn leider nicht mehr kennengelernt. Also ich kenne ihn auch über seine Werke und was natürlich auch einen gewissen Reiz hat. Ich bedauere das natürlich, dass ich ihn nicht kennengelernt habe und er ist auch viel zu früh gestorben, insofern als er sehr experimentierfreudig war. Spielfreudig in vieler Hinsicht, also sowohl Spielereien in seinen Filmen, mit seinen Filmen, als auch, dass er selbst immer wieder gern darin aufgetreten ist in den Filmen. Und er hatte ein großes Interesse auch an technischen Neuerungen, also dann eben so Anfang der 80er Jahre Video, Videotext, neue Medien, also Privatfunk damals und so. Und wenn er nicht 98 gestorben wäre, ich glaube, er ist kurz davor gestorben, wo er angefangen hätte, sich mit dem Internet zu beschäftigen. Und wenn er heute noch leben würde, hätte er sicherlich schon Serien im Internet gemacht und all die anderen Möglichkeiten ausgelotet, die es da gab.
Was würden Sie sagen, worin besteht möglicherweise das, was immer noch in unsere Zeit passen würde? Was ist das Zeitlose an diesen Filmen?
Das ist sicherlich diese Experimentierfreude, diese Neugierde, der Versuch, der auch gelungen ist, immer wieder Realität und Fiktion miteinander zu vermischen und nicht zuletzt auch, was damals ja noch viel schwieriger war als heute, möglichst preiswert Filme zu drehen, was häufig aus der Not eine Tugend war, weil es war nur so wenig Geld vorhanden. Heute kann man das alles natürlich noch mit den fortgeschrittenen technischen Möglichkeiten sehr viel leichter.
Diese Low-Budget-Produktionen, die führten natürlich auch dazu, dass da enorm viel improvisiert wurde. Ich frage mich so ein bisschen, würden Sie sagen, vielleicht ist Ulrich Schamoni auch so ein bisschen wie Klaus Lemke, so ein Godfather des German Indie-Kino?
Ja, er ist allerdings eben ein weitgehend Vergessener auf dieser Position, was nicht nur damit zu tun hat, dass Lemke noch lebt und auch immer noch tätig ist. Dagegen Ulrich Schamoni ist eigentlich ziemlich frühzeitig so frustriert worden von den Verhältnissen in der deutschen Filmbranche, auch dann von dem beginnenden Filmförderungswesen, was seiner Art Filme zu machen ziemlich zuwider lief, also zum Teil spontan, ohne Drehbuch zu arbeiten, sich auch wirklich erst während der Dreharbeiten noch zu neuen Sachen inspirieren zu lassen und so, sodass wirklich der Inhalt nachher erst am Schneidetisch festgelegt wurde. Und so hat er eigentlich schon so nach gut einem Jahrzehnt, 1973, 74, seine Kinoregiekarriere aufgegeben, auch wenn es dann nochmal mit Das Traumhaus einen Nachzügler gab, 1979, 80. Das ist natürlich eben ein großer Unterschied zu Klaus Lemke zum Beispiel.
Der Knüller auf dem Filmtablett ist dieses Jahr Quartett im Bett.
Nun roll dich in den Teppich ein und kriege wie ein kleines Schwein. Einmal, zweimal, dreimal.
Hast du vielleicht eine unglückselige Veranlagung?
Nun kennen Ulrich Schamoni leider heutzutage beinahe nur noch eingefleischte Filmfans. Wieso hat er so verschwinden können?
Letztendlich kann man das ziemlich deutlich belegen, wenn man es mal recherchiert, wie Leute richtig so aus der Filmgeschichte herausgeschrieben wurden. Das hat natürlich was zu tun gehabt mit dem Zeitgeist. Schamoni konnte wenig anfangen mit dieser starken Politisierung, Ideologisierung. Und dann wurden die Sachen häufig so abgetan und später hat man sie einfach auch in der Filmgeschichtsschreibung kaum noch beachtet. Wenn man genau hinguckt, dann kann man natürlich sehen, dass eins eine sehr schöne Komödie ist, eine sehr hintersinnige Komödie über Kapitalismus. Auch Chapeau Clac, ein Film über das lustvolle Nichtstun. Und obwohl man ja denken sollte, 1973, 74 hätte die Gesellschaft schon so ihr Gammler-Trauma überwunden gehabt, gab es trotzdem noch die Reaktion der freiwilligen Selbstkontrolle, die den Film erst ab 18 freigeben wollte, mit der Begründung, er könnte Jugendliche zum Nichtstun verführen. Also da kann man sehen, die Filme waren gar nicht so ohne, wie man denkt. Man hätte bloß mal genauer hingucken müssen. Es passte aber eben nicht so zu dem, was viele Kritiker, dann später auch Filmhistoriker erwartet haben, was sie gerne gehabt hätten, eher so vordergründige Sachen auch. Und so wurde er dann immer weniger beachtet. Und nicht zuletzt hatte es natürlich auch damit zu tun, dass er dann später ja in den 80er Jahren als Medienunternehmer auftrat und da zog er dann weiteren Hass auf sich. Und das hat dann alles so ein bisschen die bedeutende Rolle des Filmemachers, die frühen Filme. Das lässt sich nachweisen, also wie wichtig die genommen wurden zur damaligen Zeit.
Herr Gimpel, vielleicht doch noch eine Empfehlung, Ihr ultimativer Ulrich Schamoni-Film, um Menschen, die ihn bisher noch nicht kennen, anzufixen für das Werk dieses Meisters.
Ja, das Problem ist, es gibt so viele schöne Sachen. Es gibt auch so viel zu entdecken, also auch Raritäten in der Reihe. Es ist natürlich ein Film, der nun relativ bekannt ist, aber und den ich jetzt schon so oft gesehen habe und ich entdecke immer wieder neue Sachen da drin. Ich entdecke auch immer wieder, wie geschickt der gemacht worden ist. Da war Schamoni 25 Jahre alt. Und ein 25-jähriger Mann, Jahrgang 39, dreht einen Film über Abtreibung und welche Probleme da für die Frau entstehen. Also wo man sich auch fragt, wo hat der das hergenommen? Zu der damaligen Zeit, ja, wo das ja ein Tabuthema gewesen ist. Und ja, das und natürlich Quartett im Bett ist andererseits einfach der fröhliche Film Berlin 1968, was natürlich damals auch völlig daneben war für viele Zeitgenossen, weil 1968 hat man andere Dinge erwartet.
Sag mal, Mäuschen, kann ich eigentlich Mäuschen zu dir sagen?
Ja, ja.
Sag ich nämlich immer, dann gibt es keine Verwechslung.
Ja, das sind zwei so Sachen. Aber wir haben eben auch viele Dinge ausgegraben oder die lange, lange nicht mehr zu sehen gewesen sind.
Sie haben uns sehr neugierig gemacht auf Biotope der Frechheit, so der Titel der großen Ulrich Schamoni-Retrospektive, die ab morgen und bis zum 15. Dezember im Berliner Zeughaus-Kino zu sehen ist. Jan Gimpel hat sie mitkuratiert. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Kompressor.